Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um den Sport Dart und wie die Rheinische Post so schön betitelt: Fußball war gestern, die Trendsport Dart erobert Deutschland.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, heute geht es um den Dartsport. Ich glaube, ein ganz, ganz spannender Bereich, ganz, ganz spannende Sportart, die sich enorm entwickelt hat in den letzten Jahren. Und da werden wir heißt natürlich wie immer der liebe Gerhard, der liebe Lennart und meine Wenigkeit, heute etwas näher drauf eingehen. Wir werden so ein bisschen über die Regeln, aber auch über die Strukturen, die Organisation des Sports in Deutschland, aber auch international, über die Wettkämpfe, die es dort gibt, die Verbände und natürlich auch Vermarktungsthemen eingehen. Bevor wir das tun, möchte ich gerne die Vorschau geben auf den nächsten Podcast. Da haben wir nämlich einen wirklich ausgewiesenen Experten zu Gast, nämlich Michael Sandner, ehemals Präsident des Deutschen Dartverbandes. Und da werden wir, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz spannende Einblicke bekommen. Ja, Gerhard, wie sieht's bei dir aus? Hast du persönliche Erfahrungen? Inwieweit kennst du dich mit dem Dartsport aus? Hast du dich damit befasst, schon selbst gespielt?
Ja, also wie gesagt, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ich finde es toll, dass wir uns mit Dart beschäftigen. Hat ja gerade auch durch die Weltmeisterschaft, die aktuell zu Ende gegangen ist, und mit unserem Aushängeschild Gabriel Clemens gute Reichweiten gefunden. Also persönliche Erfahrung wirklich nur im Hobbykeller mal die drei Pfeile rausgeholt und draufgeknallt. Aber nicht so intensiv, wie das heute der Fall ist. Viele Scheiben sind ja auch digitalisiert, da wird sofort die Punktzahl angezeigt und wir haben einfach nur versucht, die Mitte oder überhaupt die Scheibe zu treffen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe damals in der Tat, es muss so im Teenageralter gewesen sein, in der Tat eine Dartscheibe von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen. Und ich war, um ehrlich zu sein, zunächst ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir eigentlich ein Schlagzeug gewünscht. Aber ich muss sagen, habe dann auch die Dartscheibe in den nächsten Jahren genutzt und wertgeschätzt. Nein, es macht unheimlichen Spaß und wirklich sehr gesellig. Also muss aber zugeben, vielleicht ist das hier der Podcast ein guter Anlass, auch die Pfeile nochmal in die Hand zu nehmen.
Also dann tun wir das auch mal. Und grundsätzlich wollen wir ja nicht die Sportarten an sich vorstellen, aber ein paar Informationen wollen wir schon verbreiten. Also wenn wir eine Quizfrage gestellt hätten, wie weit ist denn sozusagen der Mindestabstand von der Scheibe von da, wo aus geworfen wird, dann hätten vielleicht nicht alle gesagt 2,37 Meter. Jetzt ist die Frage, ist das viel oder ist das wenig? Da würde ich mal sagen, guck mal auf ein Fußballtor, das hat eine Höhe von 2,44 Meter und das ist ungefähr so der Abstand von der sogenannten Wurfsituation bis zum Bullseye. Und das Bullseye hat eine Höhe von 1,73 Meter. Das ist nicht uninteressant, weil die Körpergrößen ja auch eine Rolle spielen in dem Bereich. Aber du hast auch noch weitere Dinge, Spielform und Regeln zusammengetragen.
Ja, genau. Vielleicht gar nicht zu detailliert, aber das war zumindest grob wissen, über was wir reden. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man über eine Sportart redet. Für alle die, die es von euch noch nicht kennen oder wissen. Ich denke, viele von euch sind auch schon Dart interessiert und begeistert. Es gibt ja verschiedene Spielvarianten. So die klassische Form, die auch so auf den internationalen Wettbewerben sozusagen herrscht, ist die 501 Form. Das heißt, jeder Spieler startet mit einem Punktestand von 501 eben und wirft dann pro Runde eben immer abwechselnd drei Pfeile. Und ja, pro Runde sozusagen wird der geworfene Wert sozusagen mit dem Punktestand dann eben verrechnet oder abgezogen. Und wer als Erster eben am Ende bei Null angekommen ist, gewinnt dann sozusagen ein Leg, so nennt man es im Dart, vergleichbar mit dem Satz im Tennis.
Genau. Und man muss wirklich bei Null ankommen. Wenn man Minus hätte, dann bleibt eine Eins stehen. Und das ist natürlich dann nicht Sinn der Sache. Und ihr habt es bestimmt auch schon mal im Fernsehen gesehen, wenn man es schafft, da auf den Bereich der Triple 20 zu kommen, dann ist die 180 angezeigt. Und dann heben die Zuschauer ihre 180er Karten und ja, mindestens 9 Würfe sind notwendig, um die 501 maximal, also die wenigste Anzahl der Würfe sind eben diese 9. Und wie gesagt, man muss innerhalb von 60 Sekunden die drei Pfeile abgefeuert haben.
Ja, und was das Ganze, glaube ich, wirklich sehr spannend macht, ist, dass man eben wie im Satz, auch beim Satzball im Tennis, muss man hier eben auch mit einem Double beenden. Das heißt, wenn ich beispielsweise noch 8 Punkte stehen habe auf der Tafel, muss ich in der Tat mit einem Double 4 beenden. Das heißt, den kleinen äußeren Ring treffen. Und das macht es unheimlich spannend. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Spieler führt, deutlich führt im Leck, aber wenn er sozusagen den Sack nicht zumacht, nicht zubekommt, kann der andere jederzeit das Leck noch gewinnen und rankommen. Und das macht es natürlich unheimlich spannend und das zeigt auch eben, was ich da für nervliche Stärken haben muss als Spieler.
Genau, man prügelt sich einfach die drei Pfeile auf die Scheibe ab und immer Bullseye, denn man hat 1896, als der englische Zimmermann Brian Gamblin dort die Dartscheibe erfunden hat, gesagt, Mensch, ich verteile jetzt die Zahlen nicht einfach im Uhrzeigersinn von 1 bis 20, sondern ich möchte die höchste Zahl neben der niedrigsten Zahl und die Verteilung, dass ein guter Wurf belohnt wird. Aber wenn ich es nicht genau hinbekomme, hat man eben das Problem, dass man dann auch eine schlechte Punktzahl bekommt.
Ja. Gehen wir vielleicht mal, ich glaube, die Regeln sollten nach unseren Ausführungen relativ klar sein. Gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, was macht aus deiner Sicht, und ich glaube, wir können da so ein bisschen differenzieren zwischen dem Aktivtreiben und das Ganze als passiver Zuschauer zu genießen, den Dartsport. Was macht für dich Dartsport so populär, Gerhard?
Ja, es ist eigentlich so was Ähnliches, wie man so mit Kneipensport umgeht, dass man sagt, Mensch, die haben so ein bisschen das Schmuddel-Image wie beim Boxen. Das war auch früher irgendwie im Nebenraum einer Kneipe. Und Dart, das hat man irgendwo dann mal gemacht und das hat dann ein gewisses Image vom Kneipensport gehabt. Den Begriff ist irgendwie auch despektierlich, aber vom Kneipensport ist es eben schon zum TV-Sport hingekommen, weil erstens sind die Regeln trotzdem leicht. Ne? Mhm. Du hast sofort ein Ergebnis, innerhalb von einer Minute sind sofort drei Pfeile weg und es geht hin und her. Und was ich ganz, 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 ganz schön finde, und das sind, glaube ich, die großen Potenziale vom Dartsport, es ist total geschlechtsunspezifisch. Ja. Wir brauchen keinen Frauenfußball oder eben Frauendart, das ist egal. Wir können mit Menschen mit Einschränkung, auch Rollstuhlfahrerinnen könnten dort mit Nichtbehinderten zusammen unterwegs sein. Ja. Der Opa mit dem Enkelkind. Das heißt, es ist altersunabhängig, geschlechtsunabhängig, egal welchen körperlichen Zustand ich habe, total gesellig, weil es geht eben immer hin und her. Und ich glaube, das ist, oder, Christopher, die große Chance.
Ja, total. Mit Freunden treffen, Musik dabei hören, einen Drink nehmen, Dart spielen. Ich brauche nicht viel Geld, das ist ja auch noch nur eine Geschichte. Ja, ich muss nicht viel investieren, ich brauche meine Dartscheibe und die Dartpfeile. Von daher, wie du sagst, altersunabhängig, geschlechterunabhängig und ich glaube, das macht's, jedermann kann es betreiben und ich glaube auch mit Fleiß und Spaß an der Sache kann da auch jeder was erreichen. Ich glaube auch das, ich brauche keine großen physischen Voraussetzungen. Ich glaube, das ist schon ein Merkmal, was
eine Einzigartigkeit hat.
Man kann schnell zu Erfolgen kommen.
Und wenn man das unter dem Aspekt des passiven Sportkonsums, also unter Zuschauergesichtspunkten betrachtet, dann ist man ja Teil des Events, also wirklicher Teil des Events, der sogenannte Involvement von den Zuschauern. Und da spielt das Thema Hospitality, glaube ich, eine große Rolle. Und da sollten wir mal versuchen, den lieben Lennart ins Gespräch zu bringen. Was ist Hospitality?
Hä, Lennart, kannst du das mal kurz definieren?
Hospitality bedeutet übersetzt so etwas wie Gastfreundschaft. Wenn man mal bei diesem Begriff Gastfreundschaft bleibt, dann kann man das auch ganz einfach auf Hospitality in Verbindung mit Sport beziehen. Beispielsweise bekommt der Hospitality-Gast eine Verpflegung vor Ort, was Getränke und Essen angeht. Er hat in der Regel einen gemütlicheren Sitzplatz als die in Anführungsstrichen normalen Zuschauer. Häufig hat er auch einen besonderen Parkplatz, der irgendwie nah am Stadion ist, damit er bequemer zum Stadion kommen kann. Für die Hospitality-Gäste hat vor allem der Bereich B2B eine extrem hohe Bedeutung. In der Regel sprechen wir von Sponsoren, die sich im Hospitality-Bereich auffinden. Das bedeutet natürlich, man kann vor den Spielen, nach den Spielen, vielleicht auch während der Spiele wichtige Geschäftskontakte knüpfen, weil sich mehrere Firmen dort befinden. Auch aus Vereinssicht hat Hospitality eine extrem hohe Bedeutung. Beispielsweise ist es natürlich eine wichtige Einnahmequelle für die Vereine, weil die Tickets natürlich in Verbindung mit dem ganzen Catering extrem teuer sind und den Vereinen viel Geld in die Kassen spülen. Aber auch die Sponsoringleistungen, die damit einhergehen, wie zum Beispiel Bandenflächen oder vor allem der Ausbau von Flächen im Stadion, wie zum Beispiel Logen. Diese Logen kann man auch unter der Woche zu anderen Zwecken nutzen und dem Sponsor so schmackhaft machen, dass er auch unter der Woche gesehen wird, bei zum Beispiel Tagungen oder Schulungen, die im Stadion stattfinden.
Danke, Lennart.
Ja, vielen Dank, lieber Lennart. Also Hospitality, auch im Dart-Bereich mit Sicherheit, ja, wichtig. Es ist eine riesen Einnahmequelle natürlich für die Organisatoren. Und gerade im der Hospitality-Bereich im Dart, glaube ich, spielt eine ganz wichtige Rolle eben. Wir sehen das bei den Turnieren, bei den Live-Übertragungen. Es wird gecatert, es gibt Essen, es gibt Trinken. Und ich glaube, das spielt da eine ganz wichtige Rolle, um einfach auch so eine bestimmte, eine ganz besondere, erlebnisorientierte Atmosphäre während der Events zu gestalten. Und ich glaube, das macht es eben auch aus, warum es für passive Teilnehmer, für Zuschauer als Zuschauersport inzwischen so beliebt worden ist. Ich habe neulich gelesen, bei der Dart-WM kommen teilweise die Leute sogar mit Kostümen in die Halle. Also es ist Wahnsinn, es ist unglaublich. Und ich glaube, Hospitality spielt deswegen auch eine große Rolle, um dort eben für so eine Atmosphäre zu sorgen.
Genau. Und die Unterscheidung, wenn man sich mal so Lagepläne anschaut von Weltmeisterschaften, dann ist es eben wirklich ein VIP-Bereich, ein Normalbereich. Und dann geht es eigentlich auch erst bei 45, 50 Euro los, eine Karte. Überleg mal, im Fußball, da bist du ja schon auf dem Business-Seat, auf Höhe der Mittellinie. Also das sind jetzt keine 10-Euro-Tickets, die da im Hospitality-Bereich angeboten werden.
Neben dem Hospitality, muss man sagen, hat sich natürlich auch der generelle Ticketing-Bereich stark entwickelt. Und lieber Lennart, was kannst du uns vielleicht ein bisschen über das Ticketing erzählen?
Hä, Lennart, kannst du das mal kurz definieren?
Wir als Sportfans sind alle schon mal irgendwie mit dem Thema Ticketing in Kontakt getreten. Wenn man sich das aber mal aus Vereinssicht anschaut, dann ist das Thema doch noch ein bisschen spannender und komplexer, als man im ersten Moment denkt. Wenn man sich zum Beispiel die Unterschiede zwischen Nischensportarten und Topsportarten oder, was derselbe Unterschied ist, zwischen Top-Ligen und unteren Ligen anguckt, ja, da hat das Thema Ticketing einfach eine ganz andere Bedeutung. Beispielsweise in der ersten Bundesliga im Fußball sind die medialen Verwertungsrechte einfach so hoch, was den Gesamtumsatz angeht, dass das Ticketing immer noch wichtig ist, aber nicht mehr überlebensnotwendig. In der dritten Liga sieht das ganz anders aus. Das sieht man zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Da musste der Spielbetrieb irgendwie aufrechterhalten werden, weil die medialen Verwertungsrechte dann wenigstens den Umsatz gebracht haben, auch wenn keine Tickets verkauft wurden. Ja, aber Ticketing hat trotzdem eine riesen Bedeutung für die Fußballvereine oder auch andere Top-Vereine in anderen Sportarten, weil es auch viele Folgebereiche gibt. Beispielsweise, wenn viele Fans ins Stadion kommen, kann man mehr Catering verkaufen. Ja, man steigert die Identifikation vor Ort, was auch wiederum zum Thema Merchandising eine Folge hat. Die Möglichkeiten des Vertriebs eines Vereins sind unterschiedlich. Man kann Tickets online verkaufen, im Fanshop oder direkt vor Ort. Man kann auch Anreize für weitere Dinge schaffen, wie zum Beispiel, wenn man dem Fan Vorteile gibt, wenn er eine Vereinsmitgliedschaft eintritt, dass er dann Tickets früher bekommt als andere oder dass er Vorteile hat, wenn er an einer Mitgliederversammlung eintritt. So hat das Ticketing nochmal Einfluss auf ganz andere Dinge. Ein großes Risiko beim Ticketing, ja, ist und bleibt der Schwarzmarkt, über den wir auch in unserem Podcast schon öfter gesprochen haben. Viele Tickets werden einfach sehr, sehr teuer verkauft, weil die Nachfrage so hoch ist. Und das wird von den Vereinen konsequent bestraft.
Danke, Lennart.
Ja, und damit wird deutlich, ein Ticket ist nicht nur ein Stück Papier. Es führt zu Folgemärkten und Folgeumsätze, die eine große Rolle spielen. Und damit zusammenhängend ist natürlich die Tatsache, dass der Dartsport eigentlich sehr stark von Turnieren lebt. Es gibt also fast ungezählte Turniere und Turnierserien, die von unterschiedlichen nationalen, internationalen Verbänden durchgeführt werden. Aber das Thema Entertainment und Eventcharakter in Verbindung mit Dramaturgie und Storytelling, also Party, Musik und dergleichen, das ist, glaube ich, ein USP, den Dartsport ausmacht.
Absolut, absolut. Und das Ganze zeigt sich auch im Ticketing wieder. Es zeigt sich in der Preissetzung wieder. Die Zahlungsbereitschaft ist sehr hoch. Ich habe auch mal ähnliche Zahlen wie du auch recherchiert und gesehen. Also die Tickets sind durchaus vergleichbar mit dem Fußball hier in Deutschland, wenn nicht sogar noch drüber, sowohl von Hospitality, aber auch was normale Tickets angeht. Von daher, ja, Eventcharakter, du sagtest es. Ich fand auffällig, und das können wir vielleicht auch im nächsten Podcast im Interview den Herrn Sandner mal fragen, dass es unheimlich viele Verbände nebeneinander gibt. Da habe ich nicht so ganz durchgeblickt oder habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das würde ich ihn noch mal fragen. Aber was ich gemerkt habe, dass wir eine unheimlich gut strukturierte und professionelle Turnierserien und Turniere haben, das ist schon sehr, sehr ausgereift.
Vielleicht muss man auch eines berücksichtigen, was mir gerade einfällt. Wenn ich mir so ich war noch nie bei so einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft live vor Ort gewesen, aber da sind doch vielleicht 1000 Leute von mir aus 2000 sogar. Ja. Das ist natürlich im Fußball eher Regionalliga. Die Frage ist, kann man sich vorstellen, dass man Dart-Weltmeisterschaften in Fußballstadien demnächst macht? Oder ist gerade diese Verknappung auf wenige das Besondere?
Gut, man müsste natürlich gucken. Es wird natürlich nur über die Leinwand gehen, das ist eh klar.
Ja, E-Sport
auch. Ich habe mich nämlich auch gefragt, so ein bisschen anknüpfend an eine Frage, warum ist es bis jetzt, wird es ja sehr stark betitelt als Indoor-Sport.
Ja.
Ist das nicht auch eine Idee oder ein Entwicklungspotenzial zu sagen, wir gehen mal, wie du sagst, in die Stadien, wir gehen mal raus. Warum, wetterunabhängig sage ich jetzt mal, warum wird Dart nicht auch draußen gespielt? Ja,
Beachvolleyball.
Also auch, ja, Beachvolleyball haben wir, Beachfußball haben wir. Warum werden nicht so Stadienturniere mal angeboten? Ich weiß nicht, ob die Zuschauernachfrage so hoch schon ist. Das ist jetzt hypothetisch. Aber ich glaube, das Ganze auch als Outdoor-Sport vielleicht irgendwo zu vermarkten oder mal zu versuchen, zu organisieren, das wäre, glaube ich, mal ein
interessanter Ansatz. Zumal man eben die junge Generation, die sogenannte Generation Y oder Z, ansprechen kann. Ja. Das merken wir auch beim modernen Fünfkampf, dass man jetzt das Thema Pferd austauscht durch so eine Ninja-Warrior-Variante. Hm. Ob es jemals so olympische Sportart wird, wird man sehen. Frühestens ist es ja erst in Los Angeles 28 machbar.
Ja.
Und wenngleich Dart eher eine britische Ursprung hat, aber amerikanisch auch geliebt wird, vielleicht braucht es auch nicht olympisch werden.
Ja, also ich fand es auch interessant in der Recherche und in der Vorbereitung für den Podcast. Wir reden immer darüber Trendsportart und die Entwicklung geht steil nach oben. Es ist wirklich Live-Übertragungen, DAZN, der Streamingdienst hat sich die Rechte erworben, Sport 1, teilweise Zuschauerquoten und Rekordzahlen. 1,5 Millionen haben, glaube ich, die letzte WM gesehen alleine. Also das sind wahnsinnige Zahlen, das ist ein wahnsinniger Markt. Und mich hat es da auch ein bisschen gewundert, warum Dart nicht im olympischen Programm ist. Ich habe keine Erklärung bis jetzt. Vielleicht könnte man da auch nochmal den Herrn Sandner fragen, weil er natürlich als ehemaligen Präsident des Deutschen Dartverbands da vielleicht interessante Einblicke hat. Du sagtest 2028 Los Angeles, die nächste Möglichkeit. Ich bin mal gespannt, ob es olympisch wird.
Ja, und wenn man unseren Podcast einmal wirklich wörtlich nimmt, Sport, Business, kompakt, dann ist ja auch die Frage, wie sieht es denn mit Einnahmequellen aus? Und das eine ist natürlich Übertragungsrechte, da sind Medienrechte, die verkauft werden können. Ticketing ist ein anderer Punkt, aber es ist und bleibt immer das Thema Sponsoring. Und wenn man auf die Seiten des Deutschen Dartverbandes geht, dann sieht man eigentlich wenige Partner oder Partner, die mit dem DOSB oder mit der Bundesregierung oder so zu tun haben.
Stimmt.
Und da gibt es einen Sponsor, der als Sponsor geführt wird, der so einen Dart-Shop hat, wo man Pfeile und solche Dinge kaufen kann. Es scheint schwierig zu sein, vielleicht aus Verbandsgründen heraus, wenig Personal, wenig Hauptamtlichkeit, wenig Erfahrung, zu sagen, nein, ihr müsst Firmen finden, die nicht originär mit Dart zu tun haben, sondern eben aus der Automobilbranche kommen oder aus der Konsumartikelbranche kommen.
Ja, ich gebe dir recht. Vielleicht müssen wir da auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, national, international. International haben wir nämlich genau einen neuen Hauptsponsor bei der PDC, nämlich einen Online-Automobilverkäufer
Cazoo. Du bist gut informiert.
Aber du hast völlig recht, das ist mir im deutschen Bereich auch aufgefallen, im deutschen Dartverband, weil ich meine, eigentlich sind das ja, worüber wir jetzt auch geredet haben bis jetzt, tolle Voraussetzungen für Sponsoren aus dem Nicht-Sportbereich auch dort einzusteigen. Wir haben eine riesen Beliebtheit, ein riesen Interesse, medial wird berichtet, das sind ja Top-Voraussetzungen eigentlich für Sponsoren. Vielleicht liegt es wirklich daran, wie du richtigerweise sagst, dass doch intern die Strukturen noch nicht so professionalisiert sind.
Ja, mit 10.000 Mitgliedern ist man ja fast so groß wie ein kleiner Fußballverein.
Ja. Also das kann durchaus ein Grund sein, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren nicht auch viel tun wird, weil es ist ein ganz interessanter Bereich für Sponsoren, weil wie gesagt, die Voraussetzungen, mediale Präsenz, Live-Übertragungen, wir haben inzwischen über 17.000 Spieler auch in Deutschland, also eigentlich perfekt für Sponsoren.
Ja, und ein Gabriel Clemens, das wird keine sogenannte Eintagsfliege sein. Es werden jetzt mehr Menschen sich motiviert fühlen, dem Gaga Clemens, wie er so genannt wird, nachzufolgen.
Ja.
Und damit kommt aus der Breite mehr Spitze. Und dann kriegt man, ähnlich wie in der Formel 1, ich behaupte mal jetzt einfach mal ungeschützt zu sagen, Formel 1 interessiert in Deutschland fast niemanden mehr, weil wir Michael Schumacher nicht haben, Vettel nicht haben.
Das
kann sich jetzt als Chance darstellen für solche Sportarten wie Dart.
Total, ich gebe dir völlig recht. Du brauchst immer solche Top-Sportler, Zugpferde. Es war damals beim Skispringen so in Deutschland. Du sagst jetzt eben Formel 1, genau da ist es genau dieselbe Entwicklung. Du brauchst Spitzensportler, die den Sport eben repräsentieren. Und ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe gesehen, ich glaube, 3, 4 Top-100-Spieler haben wir inzwischen in Deutschland. Wobei natürlich Platz 19 der Weltrangliste in der Tat unser Top-Spieler, der Clement, gerade ist. Also von daher, das sind ja dann auch wichtige Zugpferde für Vermarktungsdinge nachher wieder. Ne? Denk mal an Merchandising und diese ganzen Dinge. Also ganz, ganz spannend. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich der Dartsport nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, aber natürlich auch international weiterentwickelt.
Ja, und liebe Community, deshalb haben wir gehofft, dass mit diesem Podcast ihr auch Interesse bekommt, euch mal außerhalb des Fußballs mit anderen Sportarten zu beschäftigen, weil da sind die Potenziale wahrscheinlich viel größer. Und da ist die Chance, dass ihr einen attraktiven Arbeitsplatz findet, wahrscheinlich größer als, wie gesagt, nur im Fußball. Das soll es für heute gewesen sein, Christopher, oder?
Ja, vielen Dank, lieber Gerhard, vielen Dank, lieber Lennart und natürlich nicht zuletzt euch vielen Dank für euer Interesse.
Schreibt uns unter sport@isd.de eure Ideen, eure Vorschläge, Kommentare. Ansonsten freut euch auch jetzt schon auf die nächste Folge mit dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Dartverbandes und den IST-Absolventen Michael Sandner. Tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.